Wir sind dran, das Leben von Jesus anzuschauen, was er so gesagt hat, was er so gemacht hat, wie er gewisse Sachen gehandhabt hat. Und wir kommen heute zu einem mega interessanten Abschnitt, der eine Fortsetzung ist vom letzten Mal. Und das letzte Mal war ja, glaube ich, die ganz grosse Kernaussage, einfach gewesen, wo der Petrus auf die Frage von Jesus an die Jünger, wer bist du, geantwortet hat: Du bist der Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Und nachher, Jesus sagt, das ist kein menschlicher Gedanke, sondern es ist, hat sich der Geist Gottes dir wirklich gegeben, der Vater mir hat das offenbart und hat ihm eine Verheißung gegeben, dass er mit ihm wirklich Gemeinde bauen, ganz intensiv, oder? Und nachher geht es weiter und der Vater darf darüber reden, dass es jetzt auf seinem Weg eine nächste Phase gibt und tut sie darauf vorbereiten, oder sagen wir so, wird sie darauf vorbereiten, dass es mit ihm vorübergehend ein Ende wird nehmen. Und den Abschnitt werden wir jetzt miteinander lesen, aus Matthäus 16, 21 bis 28. Seit der Zeit fing Jesus an, seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem gehen, viel leiden müsse, von den Ältesten, Hohepriestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tage auferstehen. Und Petrus nahm ihn beiseite, fuhr ihn an und sprach: Gott bewahre dich, Herr, das widerfahre dir nur nicht. Er aber schwandte sich um und sprach zu Petrus: Geh weg von mir, Satan, du bist mir ein Ärgernis, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Da sprach Jesus seinen Jüngern: Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Was hilft es dem Menschen, wenn die ganze Welt gewönne und nehme doch Schaden an seiner Seele? Oder was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Denn es wird geschehen, dass der Menschensohn kommt in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln und dann wird er einem jeden vergelten nach seinem Tun. Wahrlich, ich sage euch, es sind etliche unter euch, die hier stehen, die werden den Tod nicht schmecken, bis den Menschensohn kommen sehen in seinem Reich. Das ist der Abschnitt, das ist ganz ein interessanter Abschnitt. Als Folge, als nächster Schritt zu der Offenbarung, dass die Jünger erkannt haben, Jesus Christus ist wirklich Gottes Sohn. Und das ist die Offenbarung, die grosse Offenbarung, die sie hatten. Und dann kommt er und sagt: Hört, ich werde sterben. Und ganz offensichtlich sind sie leicht überfordert mit dieser Aussage und ihr Spokesman kommt nachher in einen klassischen menschlichen Eifer rein, trotz ihrer grossen Offenbarung vor etwa 40 Stunden oder 20 Minuten und sagt nachher: ja, nicht, Gott bewahre. Das ist interessant. Gott bewahre dich, oder? Er denkt, Gott soll ihn bewahren vor dem. Dabei ist das Gottes Plan. Und diese Reaktion ist relativ deutlich und klar und er positioniert sich ganz klar und sagt: Los, das ist nicht so, wie du dir das vorstellst, du stehst völlig im Schilf. Und nachher macht er daraus noch eine Lektion zu den Jüngern, zu den Leuten, und sagt: Es geht darum, dass wir lernen, uns selber loszulassen, unser Leben wollen zu verlieren, wenn wir es wirklich gewinnen wollen. Wenn wir es behalten wollen, werden wir es verlieren. Und wenn wir es verlieren um meinetwillen, das ist wichtig, wenn wir das Leben verlieren um Jesu Willen, nicht um anderen Willen, dann werden wir es gewinnen. Und es gibt ihnen dann auch noch Verheißung, dass er wird wiederkommen, einen Lohn geben wird. Und sieht man sogar, dass sie sogar einen Blick werden bekommen für die spezielle Situation vom wahren Reich Gottes, wo offensichtlich noch nicht das ist, was sie erkannt haben. Und über den Abschnitt werden wir ein paar Sachen mit euch teilen und ein paar Gedanken weitergeben.
Guten Morgen zusammen. Genau, Jesus hockt hin mit seinen Jüngern, wer auch noch alles zugelassen hat, und probiert ihnen zu erklären, was jetzt der wird kommen. Dass er viel muss leiden, dass er wird sterben, dass er wird auferstehen, dass all die Verheißungen aus dem Alten Testament jetzt wahr werden, dass das wird passieren. Vorher hat er noch nicht so über das geredet. Aber jetzt probiert er sie mit ihnen zu nehmen, nachdem sie jetzt erkannt haben, dass er wirklich Christus, im lebendigen Gott, sein Sohn ist. Probiert er jetzt zu erklären, was als nächstes wird kommen. Genau, ich lese das noch. Der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und den Hohepriestern und den Schriftgelehrten und getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Und er redete das Wort frei und offen. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihn zu wehren. Ich weiß nicht, was der Petrus gedacht hat. Vielleicht hat er gedacht, hey, jetzt habe ich meine Fischerei ausgegeben. Nicht zu vergessen, Petrus war ein Geschäftsmann, hat sein Geschäft aufgegeben für den Herr. Denkt, und jetzt habe ich gedacht, jetzt wirst du König und ich werde der oberste Minister. Und jetzt ist ich gehe ans Kreuz. Passt total nicht in meinen Plan hier. Oder es hat ihm einfach leid getan. Und er denkt, hey, Jesus kommt sonst schon immer etwas zu kurz in diesem Leben. Und jetzt noch so etwas. Es geht gar nicht. Freundschaftsebene, und es nicht können verstehen. Ich weiß es nicht genau, was in Petrus vorgegangen ist. Nach seiner grossen Einsicht vor noch nicht so langer Zeit handelt er jetzt total anders. Er nimmt Jesus beiseite und wehrt ihm und sagt, nein, das ist nicht so, es wird nicht so passieren. Der Herr wird dich bewahren, musst schauen. Eigentlich, ich habe schon gemerkt, er nimmt ihn beiseite. Er ist schon mal so auf die gleiche Ding gegangen wie Jesus. Statt dass er hinten geblieben wäre. Ist er vorne, hat ihn beiseite genommen, Positionwechsel, und hat ihm gesagt, was er denkt. Und dann, ja, Jesus, seine Antwort ist relativ deutlich. Er aber wandte sich um, sah seine Jünger an und bedrohte Petrus und sprach, geh hinter mich. Du Satan, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Und wenn wir es so überlegt haben, dann wird merken, die können wir aussteigen. Petrus, du gehst nicht wieder zurück auf Fischen. 3 gute Jahre mit dem Herrn, viel Wunder gesehen. Nachher haben wir Krach bekommen. Er hat mir gesagt, weiche hinter mir, du Satan, das ist mir zu viel geworden. Wo im Leben steigen wir dort aus? Wo im Leben vertragen wir die Korrektur von Jesus nicht? Und fängt nachher ganz in unseren eigenen Musterinnen an funktionieren. Und die sind gefährlich. Wo stehen wir nebendran statt hintendran? Hat der Petrus nicht gemacht. Und Jesus hat ihn ganz sicher nicht verlieren. Aber er hat ganz klar gemerkt, jetzt funktioniert er menschlich und nicht göttlich. Er checkt es nicht. Es muss so passieren. Es war alles geplant über x Jahre. Es war alles vorhergesagt. Stellt euch vor, Jesus hat sich überschnurren von Petrus. Ja gut, also hauen wir ab. Was auch immer. Stellt euch vor, der Petrus hat dann wirklich Einfluss gehabt auf Jesus. Es hat eine absolute Weltgeschichtskatastrophe gegeben. Und in unserem Leben kann es manchmal eine Lebensgeschichtskatastrophe geben. Nicht gerade eine Weltgeschichte, aber mein Leben kann es betreffen. Und ich merke wieder, Petrus hat nicht wollen menschlich sein. Das hat er nicht wollen. Er denkt so, jetzt tue ich nach meinen Bedürfnissen reagieren. Sondern hat einfach das Gefühl gehabt, das ist jetzt das Richtige. Er wollte göttlich sein, ist er aber wirklich nicht gewesen. Das kann man manchmal selber nicht beurteilen. Wie göttlich oder wie menschlich unsere Aussagen sind. Wir haben schon angefangen zu überlegen, hey, wo bremse ich das Reich Gottes mit meinen Ideen? Also das Reich Gottes kann ich persönlich nicht bremsen, aber wo bremse ich mich selber mit den Ideen, die ich habe? Wo komme ich führen? Wo stehe ich nebendran? Wo habe ich so meine Vorstellungen vom Leben? Was ich will und was nicht? Aber Jesus, merken wir, hat Petrus eigentlich nicht davon schieben wollen. Das hat er ganz sicher nicht wollen, wollen korrigieren. Er sagt, weiche hinter mir. Geh wieder hinter, ein bisschen gut. Du musst nicht nebendran stehen. Ich brauche deine Ideen gerade nicht. Auch wichtig manchmal, von beiden Positionen. Wir müssen manchmal, ich merke im Leben, wir sind da sehr gleichwertig, humanistisch, wie auch wir funktionieren, es hat alles seine wirklichen Vorteile, aber das Reich Gottes funktioniert manchmal nicht so. Manchmal kommen wir führen und es ist nicht gut, führen zu kommen. Und manchmal, aber auch Position umgekehrt, lassen wir uns von Freunden Sachen sagen, die nicht das sind, wo wirklich die Tipps manchmal sind, nicht gut. Vielleicht weil uns jemand schonen will. Vielleicht ist es sogar gut gemeint. Eltern-Kind-Beziehung. Die Eltern wollen Kinder immer schonen. Man hat sie doch so gerne und meint es gut. Ja, kein Weg vom Leiden. Alle Steine aus dem Weg räumen und machen unseren Kind das Leben zur Rennstrecke. Was auch keine gute Idee ist. Merken, wie es hat beide Beziehungen dort drin. Petrus, der Jesus zu bewahren vor etwas Schlimmem. Und für Jesus keinen Tipp zu nehmen von jemandem, der einfach nur menschlich denkt. Und dann kommt Jesus und hängt ein und will lehren. Ich merke, wie Jesus stößt ihn nicht weg, sondern sagt, hey, jetzt komm hinten dran und lass mir zu. Und dann kommt er mit. Und er rief das Volk zu sich samt seinen Jüngern und sprach zu ihnen, wer mir nachfolgen? Will mir jemand nachfolgen? Nachfolgen ist immer hinten dran. Er sagt dem Petrus, geh in die richtige Position und wenn er in dieser Position ist, lehrt er ihn gerade, was er machen soll. Hey, wenn mir jemand hinten nachlaufen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben behalten will, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es behalten.
Das ist nach Markus, wenn du nicht ganz das Gleiche
hörst. Ah, ja. Das ist Markus 8, 34, 35, sorry. Ja. Manchmal merke ich so, haben wir zum Teil so negativ Brille drauf. Ah, das Leben muss ich verlieren, das Leid, das schwere Holzkreuz tragen, am Boden noch roppen und das Kreuz auf dem Ecken haben. Manchmal ist es noch lustig, ich hatte gerade heute Morgen eine Situation gehabt. Manchmal merke ich noch bei ihm, wie wir Sachen anders anschauen.
Ah ja, das ist gut, gell? Das ist lustig.
Genau. So lustig. Wir müssen ein Video machen, er hat etwas gesagt, das klingt so negativ. Und dann, für mich ist das total positiv. Und dann haben wir auch schnell gemerkt, es hat mit unserer Geschichte zu tun. Was für eine Geschichte haben wir gehabt? Was hat uns geprägt? Je nachdem ist etwas negativ oder positiv. Und manchmal merke ich so, bei dieser Heilsgeschichte, bei dem Herr, manchmal haben wir so negativ Brille drauf. Darum möchte ich wirklich sagen, was, glaube ich, Jesus nicht hat wollen sagen mit dem. Er hat nicht wollen sagen, mir nachfolgen ist immer schwer. Und du bist erst richtig in deiner Berufung, wenn es wirklich wehtut. Das hat er nicht wollen sagen. Sind vielleicht manchmal deine Gedanken. Aber das hätte Jesus ganz bestimmt nicht wollen sagen. Er spricht auch dagegen mit ganz vielen Bibelstellen. Er hat auch nicht gemeint, dass ich bewusst das Leiden muss suchen. Hat er auch nicht gemeint. Er hat auch nicht gemeint, dass ich über einen schweren Weg nicht klagen darf. Hat er auch nicht gesagt. Ich glaube, viel mehr hat er gemeint, dass wir uns ihm ganz hingeben sollen. Sich selber loslassen und frei werden von Sachen. Ich habe gedacht, was heisst Hingabe? Was ist das wirklich? Da habe ich mir überlegt, wo bin ich etwas im ganz hingegeben? Wenn ich etwas im ganz hingegeben bin, vergesse ich nämlich die anderen Sachen. Ich habe mir nachher überlegt, wenn man mich auf einen schönen Berg ausstellt, schönen Schnee, Sonne, mir Ski ab die Füsse gibt, dann bin ich ganz hingegeben. Dann vergesse ich meinen Alltag, dann vergesse ich die Leute in meinem Leben, dann vergesse ich, was ich noch renovieren, machen, aufräumen, was ich noch für Versicherungen steuern, was auch immer. Dann bin ich ganz hingegeben in einer Sache. Einfach dem Skifahren. Dann könnte ich es einen Tag lang aber so richtig geniessen. Und das ist Hingabe. Ich gebe mir etwas und ganz hin und vergesse den Rest. Und Jesus sagt, hey, gebt euch mir ganz her. Vertraut mir. Es hat auch etwas mit Vertrauen zu tun. Als er dann schon sorgt für den Rest. Als er dann schon ist, der Chef von Leben und Tod. Er sagt, hey, gebt euch mir ganz her. Und ich glaube, das ist, meint er wirklich auch mit dem Glauben. Hingabe im Glauben ist, ich vertraue ihm. Und ich weiss, dass Jesus absolut vertrauenswürdig ist. Täglich, immer wieder neu. Ich vertraue ihm das Leben und das Sterben an. Und dann kann ich mich plötzlich selber drin vergessen und mich loslassen. Plötzlich steht Jesus im Mittelpunkt und nicht mein Glück. Und nicht mein Glück, wo ich doch so fest verantwortlich bin dafür. Der Christoph hat vorhin gesagt von dem Schimmel. Wir haben alle Schimmel in unserem Leben. Und wenn der Schimmel nicht stirbt, werden wir nicht wirklich das Leben bekommen. Das meint Jesus. Jesus, ich habe wirklich so, dass wenn der sterbt, werden wir das Leben bekommen. Das ist eine total positive Aussage. Der Marc und ich sind gestern Nachmittag haben plötzlich so Zeit gehabt, das zweite, da haben wir einen Autospaziergang gemacht.
Genau. Das ist so wie wir spazieren. Auf vier Rädchen, auf vier Füße.
Und sind dort an See hineingefahren, haben oben runtergeschaut und dann schwätzen wir einfach einmal so über alles Mögliche. Eigentlich auch wirklich über all die Menschen, die wir schon kennengelernt haben. Sei es in Bern, wo wir jung waren. Die haben wieder Kinder. Viele von unseren Kollegen sind schon Grosseltern geworden. Was auch immer. Und wir schwätzen immer darüber. Sachen, die wir wieder hören, Sachen, die wir sehen. Und einfach etwas kann ich sagen. Wenn wir in unserem Leben bleiben, was ganz sicher ist. Sicher als Amen in der Kirche. Das sagt man noch Amen. Jetzt sagen wir nämlich nicht Amen. Sicher sammle ich ihnen, dass sich Familien Sachen wiederholen. Und zwar auf Tutti da sitzt. Wenn du nicht stirbst. Wenn du den Schimmel nicht los wirst in deinem Leben, wirst du noch haben. Er wird dein Leben von deinen Kindern genau gleich vergiften, wie du selber vergiftet worden bist. Mit dem Gleichen. Es wird sich nicht ändern. Die Scheidungsrate ist so viel höher bei Leuten, die geschiedene Eltern haben. Ich weiss nicht, um wie viel Prozent. Als du unsicher wirst, dass du keinen Erfolg wirst haben, dass du, weiss doch nicht, ein Machtproblem hast, dass du geizig bist, dass du irgendetwas hast, du hast das, was du erlebt hast. Und du kannst dich mega anstrengen und dann schaffst du vielleicht 10 cm weiter als deine Eltern. Du kannst den Schimmel immer wieder übermalen. Es gibt wirklich viel zu tun. Es geht mit wirklich Anstrengen. Übermalst den Schimmel immer wieder. Lässt Kleider von dieser Seite vom Schaft an. Auch von dieser Seite, wo graben, legen wir keine mehr an. Das kannst du machen. Ist mit viel Aufwand verbunden. Mit viel Einsatz. Und doch wird der Schimmel immer wieder vorkommen. Spätestens mit 75, wenn du im Spital bist, kommt genau die Geschichte wieder, die du mit 12 erlebt hast. Auf Tutti erlebt und gehört. Sie kommt wieder. Der Schimmel wirst nicht los, außer du stirbst. Außer du ziehst eine Fachperson dazu, die daraus kommt, wie man Schimmel behandelt. Mit viel Arbeit, mit viel Aufwand, mit viel Finanzen. Und wenn die Wand abreißt, die Wand neu macht, weiss ich doch nicht, bin nicht vom Fach, was auch immer es dann braucht. Und das meint Jesus, sagt, lasst ihr könnt auf eurem Weg weiterlaufen. Aber es wird den Tod bringen. Unsere Gedanken bringen den Tod, unsere Weisheiten bringen den Tod. Du kannst dir mega Mühe geben. Du kannst trainieren, da wie die Wände gestern, alles aufgesetzt. Beste Halbzeit, okay, ist halt gleich raus. Es hat nicht geklappt. Schade. Und so wird es uns immer gehen im Leben. Mit allen Anstrengungen. Du kannst dort auf all erfolgreich sein. Aber in dir geht etwas kaputt. Und darum sagt Jesus, in dir müsst sterben. Und auf meine Schiene wechseln. DNA-Wechsel. Himmelreiches DNA. Und dann plötzlich wird die Familiengeschichte anders. Plötzlich kommt etwas anderes rein. Plötzlich wird man jahrhundertalte Probleme los. Aber nur, wenn es wirklich ein Reset gibt. Nur, wenn wir wirklich Familiengeschichte ändern. Und nicht, wenn wir einfach schön anmalen. Den Schimmel werden wir nicht los mit anmalen. Auch wenn er jeden Tag anmalen ist. Und das meint Jesus. Hey, wenn ihr sterbt, werdet ihr das Leben bekommen. Er will die Menschen retten. Er will uns nicht ein Holzkreuz auflegen. Warum hat er ein Holzkreuz gehabt? Weil er die Menschen mega gerne hat. Das Kreuz hat er nur aus Liebe getragen. Und so sagt er auch, nehmt mein Kreuz auf. Haben die Menschen gern. Aber bevor wir Menschen gerne haben können, müssen wir uns selber lernen gerne haben. Wenn wir können in den Spiegel und schauen und sagen, der Herr hat keine schlechte Stunde gehabt. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Wir können nicht Menschen gerne haben, wenn wir uns selber hassen. Funktioniert nicht. Und das will er. Der Herr will unsere Familiengeschichte erneuern. Und will das Segen, das er reinbringt, durch das Sterben, sagt er, über Generationen bringen. Ich habe mir das schon überlegt, ich glaube schon, es gibt so ein Teilsterben und ein Teilleben. Man kann gewisse Sachen loswerden. 30% werde ich los, 70% behalte ich noch, habe ich 30% leben, 70% nicht. Aber das ist im Herrn, der Herr will die Jünger lernen. Ich sterbe und der werden das Leben bekommen. Nehmt mein Kreuz auf euch. Es wird etwas anderes. Lasst euch korrigieren. Geht hinten hin, folgt ihm noch. Lauft nicht nebendran. Eure Tipps braucht man nicht im Reich Gottes. Sind meistens sehr menschlich und nicht göttlich. Manchmal haben wir eine Sternstunde, wenn der Heilige Geist zu uns redet. Was ist in Petrus passiert, hat er sich gerade ein bisschen festgehabt dran. Die Sternstunde war relativ schnell vorbei. Und ich merke wirklich, das Sterben ist auch immer wieder eine tägliche Sache. Mir ist Johannes 12,24 gekommen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Willst du ein Leben, das Frucht bringt? Willst du aus deinen Familienmustern rauslaufen können? Willst du aus deinen Prägungen rauslaufen? Willst du den Schimmel loswerden? Dann muss sie Boden und sie muss sterben. Und dann wird es viel Frucht bringen. Oder willst du deinen eigenen Weg erarbeiten, dein eigenes Glück schmieden? Mit viel Aufwand. Und dort muss man den ja auch nicht mehr korrigieren. Ich weiss dann schon, was ich mache. Und sonst wird er die Konsequenzen haben. Mir wird dann noch jemand in den Weg stehen, wenn ich mein eigenes Glück schmiede. Was willst du? Welchen Weg willst du? Willst du den Weg vom menschlichen Leben? Oder willst du den Weg, den wirklich der Herr für dich parat hat? Weg für Wiederherstellung? Das ist nicht einfach. Das sagt er, darum sagt er, es ist ein Sterben. Es ist nicht einfach, eine ganze Kleiderschaft rauszureissen. Na, ein Handwerker kann, der noch drei Kinder mitbringt. Das ist nicht einfach. Aber was will ich? Und unser Leben wäre so verheißungsvoll, wenn wir es einfach Jesus zusammen gäbt. Ich habe noch zwei Versen, wo Jesus einfach sagt, dass er wirklich das Leben in Fülle für uns parat hat. Johannes 10,10. Ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und volle Genüge. Wiederhergestellt. Zu wissen, hey, nichts kann mir etwas anhaben. Ich bin hinter meinem Jesus unterwegs. Weder Tod noch Teufel, nichts. Ich bin wiederhergestellt. Mir ist alles vergeben. Und nicht nur vergeben. Generationenübertragungen sind ausgelöscht. Oder Psalm 16, 11. Du tust mir kund den Weg zum Leben. Vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Für immer.
Genau. Jesus bringt hier eine interessante Lektion, eine ganz wichtige Lektion. Und ich werde noch meinen Blickwinkel dazu sagen. Das ist ganz anders. Ich sage das Gleiche, aber der Blickwinkel ist ein anderer. Der Wissenschaftler wird heute durchdrücken, ich sage nichts. Es geht um genau das, was wir gesagt haben. Es geht darum, schlussendlich entscheidene, welche Stimme wirklich herrscht. Und der Petrus erlebt die Offenbarung der Heilige Geist und kommt nachher in sein klassische, wie wir häufig in sein klassische menschliche Denken hinein. Und versucht dann entsprechend einfach Jesus zu schützen. Zu mir hat die Stellung und die Situation dargelegt, das muss ich nicht wiederholen, sehr, sehr gut, sehr, sehr wichtig. Wo stehe ich im Vergleich zu Jesus? Er ist der Herr von allen Herren, der König von allen Königen. Das ist mein Jesus. Das ist mein Gesetz, das ist mein Jesus. Ich komme nicht auf die Idee, mir Jesus nur ansatzweise eine Idee zu geben. Dem Herr von allen Herren und König von allen Königen gibt es keine Idee. Der weiß, wie es geht, und zwar richtig. Ganz wichtig. Und der Petrus gibt hier eine Idee, und das ist auch ein Grund, warum sie Jesus gesagt hat, sagt nicht, wer ich bin, weil sie haben nicht verstanden, um was es geht. Sie haben nicht gecheckt, wo der Weg durchgeht. Darum hat er nicht wollen, dass sie erzählen, dass er der Retter ist. Weil ihre Vorstellung von Rettung ist völlig kreuzert einfach hier gewesen, weil der Paulus, Petrus nicht die Idee, so etwas erzählen. Oder? Und dann kommt der Abschnitt, und er das Vater ausführen, von dem her, und sagt nachher, wer mir nachfolgen will, der soll sich selber verleugnen und sein Kreuz auf sich nehmen. Täglich. Und ich finde das uninteressant. Und ja, was heisst das denn, für mich persönlich täglich das Kreuz auf mich zu nehmen? Das ist ja gäbig, wenn man theoretischen, praktischen Ansatz hat, um zu wissen, was das denn heisst. Oder? Zu mir jetzt grundsätzlich dargelegt, um was es wirklich geht. Das Kreuz auf sich nehmen, die Jünger genau gewusst, was das heisst. Da war ein Straftäter gewesen, und der trägt Konsequenzen für sein Handeln und ordnet sich der Obrigkeit unter, indem er sein Kreuz zum Ort trägt und dann nachher schlussendlich umgebracht wird. Die wussten, was das heisst. Wenn wir das Kreuz auf sich nehmen. Wir kennen es vielleicht aus Filmen, wenn wir es nicht gesehen haben, gar keine Ahnung, was heisst das Kreuz auf sich nehmen. Ich habe mir überlegt, was heisst für mich das Kreuz auf mich nehmen. Täglich in dem Sinn, oder? Und mich selber verleugnen. Das ist ja das, was es darum geht, oder? Okay, also, für mich, auch anhand von der Reaktion von Petrus, heisst das, ich gehe her und wenn ich unterwegs bin und es darum geht, irgendeinen Gedanken, irgendetwas zu machen oder zu tun. Wir Menschen haben immer eine Idee, wie wir etwas machen können. Wir denken immer, wir haben eine Idee, einen Plan für irgendetwas. Die Jungen haben ganz viele Ideen, haben null Erfahrung. Und ganz häufig müssen sie entsprechend lernen. Die Alten, wenn sie etwas gelernt haben, lernen ein bisschen weniger, aber sie bauen auch auf der Erfahrung und denken, es muss immer gleich sein. Okay, ihr merkt jetzt, bin ich bereit, wenn ich merke, was jetzt da ist, zu überlegen, okay, mein Gedanke ist folgender, aber was würde Jesus jetzt gerade sagen oder machen? Bin ich bereit, meine Ideen und Gedanken zu parkieren, bevor ich handle, und noch schnell Jesus zu fragen, was er dazu denkt? Und das ist für mich das Kreuz auf mich nehmen und sagen, okay, ich stelle meine Ideen zurück und frage zuerst den Herr nach seinen Ideen, bevor ich etwas mache. Und wenn ich das mache, dann passiert etwas mit mir. Ich verschwinde immer mehr und mehr im Hintergrund und der Herr rückt mehr und mehr in den Vordergrund. Ich verleugne mich, ich sage, okay, meine Ideen sind schon nicht schlecht, aber Herr, hast du einen besseren Gedanken? Und genau um das geht es, was wir sagen. Wir müssen lernen, uns selber zu verlieren. Wir müssen lernen, uns selber nicht so wichtig zu nehmen. Und wenn wir etwas hingeben, ist ein gutes Beispiel, ich kann da nur Amen sagen zum Bild vom Skifahren. Ich denke nicht daran, was ich am nächsten Tag machen beim Arbeiten, wenn ich wirklich am Skifahren bin. Dort bin ich richtig drin. Und das ist die Idee. Bin ich richtig drin, höre ich, was der Herr sagt und verliere ich mich selber im Ganzen. Und das ist etwas mega Interessantes. In dem Vers 25 kommt dann so eine Aussage. Wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer sein Leben verliert und meint will, der wird es finden. Und dann, der nächste Vers, wird ich noch dazu heißt, oder? Was hilft es dem Menschen, wenn die ganze Welt gewinnen und doch die Atem nehmen an seiner Seele? Oder es kann der Mensch geben, womit das eine Seele auslösen. Und ich werde jetzt mal einen interessanten, lustigen Exkurs machen in die modernste Überlegung zum Thema Depressionsbehandlung. Depression ist zwischenzeitlich für die meisten aber relativ klar, das ist eine Gesellschaftskrankheit von der westlichen Welt. Und wir haben zwischen 300 und 400 Millionen depressive Menschen auf dieser Welt. Es ist ein riesen Feld. Und die Medizin versucht das seit Jahrzehnten zu behandeln und es funktioniert bei 5-25%. Und bei allen anderen funktioniert es nicht. Und jetzt gibt es ganz neuen, mega spannenden Ansatz. Dann werden sie steinalt. Es gibt einen mega neuen, spannenden Ansatz, der sich aus einem mega interessanten und mega gefährlichen Hintergrund ableitet. Und zwar leitet sich der ab von den psychedelischen Substanzen, die seit 50 Jahren in der Schweiz verboten sind. Weil sie absolut schräges Zeug machen mit dem Menschen, wenn du es falsch handhabst. Aber zwischenzeitlich haben wir herausgefunden, und finden wir immer mehr heraus, dass Psilocybin, also einer der Hauptstoffe von Psilocybin Mexicana, von den Rauschpilzen, von den Mexikanern, eine mega spannende Substanz ist, wenn man die richtig dosiert. Weil die in einem depressiven Mensch ihre gute Dosis verabreicht, dazu führt, dass der Mensch sich selber verliert. Das ist kein Witz, das ist genau so. Das ist genau so passiert. Mit neuen, höchst modernen Methoden, mit Hirntomographie, alles bestätigt, es passiert tatsächlich. Mit diesen Substanzen, im richtigen Dosis, verliert der Mensch sich selber in seinem Zustand. Und durch das wird all das los, was er versucht hat zu heben. Und durch das gibt es zusätzliche Studien, die zeigen, dass ein Mensch mit einer solchen Therapie ein halbes Jahr lang keine depressiven Ansätze mehr hat. Weil der Mensch sich selber verliert. Das ist das, was momentan Psychiatrie und Psychologie am Machen ist. Gibt es noch nicht auf dem Markt. Aber die Studien sind am Laufen. Das Ziel ist, dass die Auflösung vom Ich stattfindet. Das ist das, was der psychiatrische Universitätsprofessor führend ist, wo führend ist, sagt. Es geht darum, dass eine Auflösung vom Ich stattfindet. Und das ist tatsächlich nachher ein Rettungsansatz für Menschen, für aus der Depression herauszukommen. Ist ein absoluter Renner. Es gibt etwa 150 Firmen weltweit, die auf dem forschen wie die Wahnsinnigen. Neben x 100 psychiatrischen Kliniken, die wirklich in diesem Bereich dran sind. Was sagt Jesus Christus? Wer sich selbst verliert, wird das Leben gewinnen. Da geht es nur um eine kleine Behandlung von einer depressiven Krankheit. Bei Jesus Christus geht es um das ganze Leben. Und sie kommen tatsächlich zum Schluss, dass es wichtig ist, dass der Mensch sich selber verliert. Damit er frei wird. Das ist das, was aktuell läuft in diesem Bereich. Kann man nachlesen. Es gibt diverse Berichte, ich kann euch nicht viel erzählen. Ich weiß noch Zeug mehr, kann ich nicht erzählen. Das ist alles nur Verschluss, logischerweise. Aber das andere, was ich erzählt habe, das findet man alles in x Literaturen, dass das ist, am Laufen ist. Man kommt tatsächlich zum Schluss, dass es gut ist, dass der Mensch sich selber verliert, um aus Burnout und Depression rauszukommen, weil er die ganze Zeit versucht hat, sein Leben zu gewinnen. Hä? Ich finde es mega spannend, dass die Welt immer wieder mit x-tausend Jahren Verspätung zum Schluss kommt, dass das, was hier gesagt wird, eigentlich die gute Lösung wäre. Das ein kleiner, aktuell wissenschaftlicher Diskurs zur Situation von der Behandlung des Problems Ich. Und Depression ist immer eine introvertierte, egozentrierte Krankheit. Immer. Und immer um mich. Es gibt ganz schlimme Zustände. Versteht mich, aber es geht gleich immer um mich. Immer. Immer. Und hier sagt Jesus, wenn du frei werden willst, wenn du dein Leben willst gewinnen willst, dann verleugne du dein Leben und folge mir nachher. Verliere dein Leben. Stirb dir selber. Stirb dir selber. Nimm mir mein Reich. Und die Aufgabe, die ich dir gebe, wichtiger als dein Leben. Und du wirst dir selber sterben, aber du wirst das ewige Leben und das richtige Leben finden. Das ist das, was der Herr hier sagt. Und zwischenzeitlich ist die Wissenschaft auch so weit gekommen, dass sie versucht, ein kleines Problem, das die Menschheit hat, so zu behandeln. Jesus hat hier eine Grundtherapie, eine Grundphilosophie, die funktioniert fürs Leben. Was verhält? Und das ist genau das, was er hier den Jüngern versucht zu sagen. Weil wir Menschen wahnsinnig schnell in unseren eigenen Mustern versuchen zu denken, zu handeln, zu reden und aktiv zu sein. Er sagt, los, weißt du was, nimm dein Kreuz auf dich. Und was heisst es? Es ist interessant. Wir gehen ja 8 Tage fort. Und wenn wir die Leute im Geschäft fragen, was sie machen, kann ich nicht genau sagen, ja, ich bin Pastor in der Church und ich merke, mir geht es darum, dass ich meine Seele reinigen kann. Ich brauche eine Psychohygiene vom Herrn in dieser Zeit. Ich brauche eine Refokussierung und ich will ein bisschen Ferien haben. Wenn ich das denen sage, sage ich, spinnst du. Außerdem haben wir etwas geschrieben, der Art, da hat mir etwas Herzliches vorher geschrieben, der hat dann nur Amen zu dem gesagt, was ich ihm geschrieben habe. Gläubiger Mensch, der von ganzem Herzen den Herrn sucht und die Ewigkeit ihm momentan mega wichtig ist. Oder? Ja, also dort habe ich genau gewusst, ich kenne ihn schon lange, genau gewusst, dass es gläubig ist, kein Problem. Das sind die anderen auch, die wissen ganz klar, was sie machen. Aber die anderen überlegen jedes Mal, wie viel und welche Art du bist, ist sinnvoll. Und wenn einer zu mir kommt und sagt, weil er weiss, was sie machen, gehst du jetzt gleich predigen? Dann sage ich, nein, eigentlich nicht primär, sondern es geht mehr um andere Punkte. Und dort sage ich natürlich mehr, als einfach einer sagt, du fragst, was machst du denn? Das ist für mich mein Kreuz auf meine Überlegen. Was sage ich wem und wie viel? Herr, was ist weise und Herr, was ist nicht weise? Zuvorderst soll der Herr sein. Er ist nicht immer zuvorderst. Auch bei mir lange nicht. Und gleich merke ich, das ist mein Ziel. Zuvorderst soll der Herr sein. Das, was er gut findet, das mache ich und das sage ich. Und das ist das, was mir das Wichtigste soll sein. Und das, was er hier sagt, damit wir unser Leben finden können. Und ich bin 10 hoch 15 Mal glücklicher. Ich habe kein gutes Wort für das, muss ich so sagen. Oder noch mehr. Heute, als ich vor 20 Jahren war. Und ich habe so viel von mir verloren in den letzten 20 Jahren. Halleluja, bin ich froh. Ich habe das Leben gefunden. Ich finde das Leben immer wieder. Wenn ich bereit bin, meine Sachen hinterherzustellen. Und das hat mir händlich, jetzt wollen wir auf Sabbatik gehen, jetzt fange ich so richtig an zu studieren. Herr, was ist dran? Was soll man dann machen, was soll nachher kommen? Und überlegen wir extrem viel, überlegen wir alles, und dann kommt immer so die Überlegung, ja, was ist denn wirklich weise? Hey, ich mache nur noch Church und so weiter. Was machst du mit dieser Zeit, die du in der Hand hast? Stimmt nicht. Er hat gemerkt, nein, du musst das übergehen, solange nicht zum Schluss kommen, weil wieder nicht Vollzeit vorerst. Ganz klar nicht. Und gleich spüre ich Sachen, und ich merke, Herr, was ist jetzt das? Was ist jetzt das, was du willst für uns? Damit wir dein Reich dürfen erleben. Was ist wirklich das, was schlussendlich richtig verhält? Warum? Weil ich glaube, dass das, was er nachher sagt, wird passieren.
da. Denn es wird geschehen, dass der Menschensohn kommt in der Herrlichkeit seines Vaters und seinen Engeln und dann wird er jeden vergelten nach seinem Tun. Fürchterliche Aussage, oder? Nein! Das ist eine abartige Verheißung. Kannst du mal schnell einblenden, was in Markus heisst von dem her, oder? Wo ist das? Ah ja, im Englischen, sorry. Im Englischen steht, he will come to give the reward. Und die, die Englisch können, wissen, dass Vergelten in dem Sinn eigentlich eine Entlöhnung ist. Und ein Reward ist eine Belohnung. Jesus wird wiederkommen und allen einen Lohn geben für das, was sie gemacht haben in seinem Reich. Allen, die den Herr kennen, werden zum Preisgericht kommen, werden einen Lohn empfangen für das, was sie machen. Und ganz am Schluss von der Bibel, Offenbarung 22, Vers 12. So weit hinten, der in der Bibel heißt. Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir an jeden zu geben, wie sein Werk ist. Das ist der Abschluss von der Bibel. Siehe, ich komme bald und mit mir mein Lohn zu geben, jedem, wie sein Werk ist. Jesus wird kommen und will uns einen Lohn geben. Und der Lohn ist abhängig von dem, wie fest ich können, mein Kreuz auf mich nehmen kann. Wie fest ich mich können, verleugnen und ihn vorziehen. Und das ist für jeden etwas anderes. Mega, mega wichtig. He? Aber das ist seine Verheißung. Los, wenn du diesen Weg gehst, wenn du diesen Weg gehst und dich selber verlierst, wie Psychologen jetzt herausfinden, dass es gute Frau depressive und posttraumatische Menschen, was auch immer das funktioniert, wenn du diesen Weg gehst, wirst du die Ewigkeit ererben und von mir Lohn empfangen. Das ist eine abartige Verheißung. Der Bibeltext, das mir jetzt so gut gesehen, der Bibeltext ist keine Kritik und kein Wort, sondern es ist eine ultimative Verheißung, wie ich den Lohn im Himmel empfangen kann. Es ist eine ultimative Verheißung. Die Frage ist nur, liege ich hinten und bin ich ein fauler Sack? Sorry. Oder bin ich ein Mensch, der bereit ist, wirklich die hinteren vorzunehmen und mich permanent wieder neu zu positionieren und zu sagen, Herr, was willst du mit meinem Leben heute? Das ist das, was der Herr hier sagt. Und wenn du das machst, wirst du einen Lohn empfangen im Himmel. Und der wird gross sein. Im anderen sagt sogar, der Lohn wird gross sein. Ja, Lukas 6, 13. Freut euch an jedem Tag und tanzt, denn sie, euer Lohn ist gross im Himmel. Euer Lohn ist gross im Himmel. Also sagt er, wem sagt er es? Den Jünger, wenn sie bereit sind, konsequent ihm nachzufolgen. Das sagt er nicht dem Volk. Sagt er seinen Jünger, die wissen, wer er ist. Ganz wichtig. Und das ist das, was wir wünschen für uns. Sind wir Menschen, die das machen, die uns richtig einordnen und können hören und uns selber können verlieren, um das ewige Leben zu gewinnen und dieser Welt können Hoffnung geben. Das ist ein Hoffnungstext. Das ist überhaupt nicht so wichtig. Jesu Korrektur ist immer zur Hoffnung. Immer zur Rettung und immer zur Erlösung. Und hier genau gleich. Genau, was mir gesagt hat. Hören wir auf das, was der Herr uns sagt und erleben wir das Reich Gottes mehr und mehr. Weil wir uns können entscheiden und sagen, das ist meine Idee, aber nein, jetzt tue ich dem Herrn seine Vortrag. Und dann laufen wir, das ist der Wicht, wir können nicht den ganzen Tag nur da hocken und warten, bis der Herr etwas sagt. Wenn er nichts sagt, laufen wir. Dann laufen wir, das ist schon in Ordnung. Das ist wichtig, he? Aber wenn wir ihn fragen, wird er etwas sagen in ganz speziellen Situationen, dann ist es wichtig, dass wir das machen, was er sagt. Ganz wichtig. Und so werden wir das Leben finden, und zwar das Richtige. Amen.